Inforadio. Das Forum.
Landesverteidigung und Militär, Begriffe wie Marschflugkörper, Kampfpanzer, Stinger oder Patriots, Marder und Leopard, was noch vor kurzem vielleicht doch eher etwas für Spezialisten war, ist plötzlich in aller Munde, und zwar in Deutschland wie in Polen. Ob dieses Thema eher zusammenführt oder trennt, wollen wir heute mit vier Fachleuten besprechen, die sich dann vielleicht doch ein bisschen besser auskennen. Zwei Frauen aus Polen, Justyna Schulz vom staatlichen, kann man so sagen, jedenfalls staatlich beaufsichtigten Posener Westinstitut. Sie findet, Deutschland nimmt das Thema Verteidigung immer noch nicht ernst genug. Und hier direkt neben mir Monika Sus von der Polnischen Akademie der Wissenschaften, zugleich Gastprofessorin an der Hertie School of Governance hier in Berlin, eine Wandlerin zwischen den Welten. Sie beklagt eine fehlende Bereitschaft in Deutschland und in Polen, enger im Bereich Militär und Verteidigung zusammenzuarbeiten, was aber dringend geboten sei. Witamy panie w Berlinie. Ja, cieszę się, że będziemy mogli tutaj rozmawiać i dyskutować. Die deutsche Seite ist vertreten durch Rainer Meyer zum Felde, Brigade, Bundeswehrgeneral außer Diensten und heute Forscher am Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Er erinnert daran, dass Deutschland West seinerzeit ja selbst den Schutz durch atomare Abschreckung und massive NATO-Truppen genoss. Das könne man jetzt auch den Polen nicht verwehren. Und last not least, Rolf Nickel, früherer deutscher Botschafter in Warschau und heute in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er sagt, Deutschland tut eigentlich viel mehr als zum Beispiel in Polen wahrgenommen, aber das Ganze ist nicht nur ein Kommunikationsproblem. Berlin muss schneller entscheiden und sich besser abstimmen mit Ländern zum Beispiel wie Polen. Ich habe den Beginn des russischen Überfalls in Warschau miterlebt und anders als in Deutschland, wo jedenfalls aus der Fernsicht ich den Eindruck hatte, dass viele sich erstmal sehr schwer taten, sich in dieser neuen Lage zurechtzufinden, schien mir die Reaktion in Polen geradezu reflexhaft zu sein. Keine großen Diskussionen, sowohl was die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge betrifft, als auch was die Waffenhilfen betraf. Das fühlte sich ein bisschen so an wie ein Angriff auch aufs eigene Land oder zumindest eine Erinnerung an die eigenen leidvollen historischen Erfahrungen dort in Polen. Wie ist das denn jetzt? Frage gleich an beide Damen aus Polen. Hält diese hundertprozentige Haltung, wir müssen zu den Ukrainern stehen, an, Frau Schulz, oder bröckelt es schon?
Danke schön für die Einladung. Das war wirklich sehr überraschend. Ich denke, für die politische Sphäre, für die Analytiker und auch für die Bevölkerung selbst, wie spontan diese Hilfe für die Ukraine war und wie sie von unten sofort letztendlich organisiert wurde. Um das zu erklären, hört man oft in Deutschland diese Erklärung, dass wir uns sehr nah stehen. Das sind Völker, die gemeinsame Sprache, irgendwie gemeinsame Vergangenheit haben und so weiter. Aber wir haben auch große historische Probleme und viele Sachen, die unsere Beziehungen belasten. Trotzdem weiß ich nicht, dass es gewisse Weisheit des Volkes, dass man in diesem Moment, diesem wichtigen Moment, diese Probleme beiseite geschoben hat. Momentan, ich denke, dass es wie in jeder Gesellschaft kommen auch andere Stimmen. Wir sehen auch, dass eine politische Partei, die letztendlich sehr zurückhaltend war und immer darauf hingewiesen hat, dass diese Hilfe zu weit geht, an der politischen Unterstützung, wenigstens diese Umfragen zeigen das, gewinnt.
Das ist die Konföderation, eine Partei noch rechts von der regierenden Partei.
Genau. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung teilt die Überzeugung, dass um die Sicherheit Polens dauerhaft zu gewährleisten, ist es notwendig, dass die Ukraine in diesem Krieg gewinnt. Und das ist letztendlich diese Kosten, die die Bevölkerung trägt. Das sind die Kosten auch für unsere Sicherheit.
Frau Sus, diese Waffenbruderschaft, aber auch darüber hinausgehenden Umarmungen geradezu, wenn man zum Beispiel Präsident Duda sieht, der ja, glaube ich, regelmäßig dort in Kiew war und ist. Und es wirkte ja so, als ob da zwei Kampfgenossen schreiten. Ist das unverbrüchlich, diese Waffenbrüderschaft, oder ist es nur der Schockmoment dessen, was hier passiert?
Vielen Dank. Die Frage ist wirklich exzellent und vielen Dank auch für die Einladung. Ich glaube, das ist schon etwas, was dauerhaft ist. Und ich glaube, das ist auch eins der Gründe, warum Polen so schnell nicht nur, was die Gesellschaft angeht, reagiert hat, aber auch, was die politische Seite reagiert hat. Für Polen ist der Krieg in der Ukraine natürlich eine schlichtweg eine geopolitische Frage. Wir sind zu einem Frontalstaat geworden. Also der Krieg passiert an der Grenze von dem Land. Und das natürlich schon als das größte Sicherheitsrisiko jeweils für Polen angesehen. Und so sollte man das auch betrachten. Und aus dem Grund glaube ich, dass unabhängig davon, welche Partei oder welche Koalition die Wahlen im Oktober gewinnt, wir haben ja Parlamentswahlen, ich glaube, dass diese Unterstützung, was die politische Seite, was die militärische Seite für die Ukraine angeht, die wird weiterhin existieren.
Dann bringen wir vielleicht mal die deutsche Seite an der Stelle ins Spiel. Zu Kriegsbeginn gab es Demonstrationen vor der deutschen Botschaft wegen der dort wahrgenommenen, in Polen bei vielen wahrgenommenen Unentschiedenheit, Unentschlossenheit, ja Bremserfunktion zumindest zu Beginn. Herr Nickel, das war ja, glaube ich, nach Ihrer Zeit als Botschafter dort. Aber wie sehen Sie das? Ist Deutschland jetzt in die Gänge gekommen und da, wo Polen vorher schon war?
In der Tat, ich bin damals schon nicht mehr in Polen gewesen. Also in der Tat, wir haben eine Situation in Deutschland gehabt, wo wir doch gelernt haben. Am Anfang des Krieges war die Rede von 5000 Helmen, die wir an die Ukraine liefern wollten, sollten, was nicht nur in Polen zu einigem Schmunzeln geführt hat, wenn es nicht so ernst gewesen wäre.
Wobei die Helme ja gebraucht wurden.
Die Helme wurden gebraucht, aber es war natürlich dann in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, was notwendig gewesen ist. Mittlerweile hat sich die deutsche Hilfe für die Ukraine sehr stark entwickelt, und zwar auf vielen Feldern. Humanitär sowieso, wirtschaftlich und finanziell auch und vor allen Dingen auch militärisch. Deutschland hat mittlerweile eine Führungsrolle, selbst bei der militärischen Unterstützung innerhalb der Europäischen Union. Jedenfalls, wenn man es in absoluten Zahlen betrachtet. Wenn man es in relativen Zahlen betrachtet, also etwas im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Und das ist auch, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind, sehr genau beobachten, was die Ukraine braucht und wie wir ihr helfen können. Da bin ich völlig Ihrer Meinung, Frau Schulz. Die Ukraine führt den Krieg für uns, für unsere Werte, und wir müssen alles tun, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und da ist, glaube ich, in der Tat auf deutscher Seite noch einiges zu tun. Aber immerhin, wir sind vorangekommen und die Debatte in Deutschland hat sich doch in eine positive Richtung hin entwickelt.
Gut, nun hat die Ukraine lauter Länder, die helfen wollen, manche mehr, manche noch mehr. Das sind ja wunderbare Zustände, aber die Praxis stellt sich vom Blick eines Menschen von außen ja so dar, dass jetzt zum Beispiel eine Offensive gestartet wurde, in der die Ukraine ja anscheinend nicht ausreichend ausgerüstet ist. Diese Luftschläge von den Hubschraubern und anderen Fernwaffen, denen ist sie ja offensichtlich mehr oder weniger ausgeliefert. Herr Meyer zum Felde, Sie sind ja nun als ehemaliger Brigadegeneral da, auch was die militärische Hardware, die Technik betrifft, näher dran. Wird da das Land, wird die Ukraine so ein bisschen in so einem Zustand gehalten, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel?
Also ich bedanke mich natürlich auch erstmal dafür, dass ich hier in der Runde teilnehmen darf. Wir sprechen jetzt als erstes, wenn wir über Polen reden und über Polen verstehen reden und über das Thema, wo bleibt die deutsch-polnische Sicherheitspolitik, über die Ukraine bezeichnenderweise. Aber gut, man kann auch damit eröffnen. Es ist erstmal ein Riesenerfolg für die Ukraine, dass sie am 24. Februar letzten Jahres, 2022, eben nicht, wie sich das Putin vorgestellt hat, binnen 4 Tagen Kiew verloren hatte und daraufhin dann die ukrainische Führung, politisch und militärische Führung, ausgetauscht worden wäre gegen ein Putin-genehmes Regime, sondern dass sie seit über einem Jahr entgegen den allermeisten Erwartungen auch aller möglichen Experten diesen Angriffskrieg Russlands gegen das Land durchgehalten hat. Mit sorgfältiger, lange anhaltender Vorbereitung, die die Amerikaner und die Briten vor allen Dingen seit 2014 dem Land geleistet haben. Sie haben 20% des Landes verloren und sie waren in der Lage, im August, September letzten Jahres die militärische Initiative zurückzugewinnen, was militärisch eine enorme Leistung ist. Und dann sind sie allerdings nicht so weit gekommen mit ihrer damaligen militärischen Gegenoffensive, dass sie die territoriale Unversehrtheit des Landes vollständig wieder hätten herstellen können. Das lag auch daran, dass die westliche Hilfe zu unzureichend und nicht genug war. Insbesondere die deutsche nicht. Hätten wir das, was wir jetzt seit 3 Monaten liefern, im letzten Sommer bereits geliefert, nach 3 Monaten Bedenkzeit und nicht nach einem Jahr Bedenkzeit, dann wäre damals die Offensive wesentlich weiter gekommen und die überraschten Russen wären sehr viel weiter zurück auf russisches Gebiet gedrängt worden. Das muss die Ukraine jetzt nachholen mit massiver westlicher Ausrüstung und das fällt ihr natürlich unvergleichlich viel schwerer, weil sich die Russen jetzt sorgfältig vorbereitet und tief eingegraben haben, sodass das also ein sehr verlustreicher und sehr langer, möglicherweise langjähriger Abnutzungskrieg wird, es sei denn, den Ukrainern gelingt jetzt doch noch der Durchbruch in der laufenden Gegenoperation, die sie nun offenbar angefangen haben.
Nun wird ja Deutschland andererseits nicht von Generälen regiert und eine Regierung muss natürlich auch irgendwie gucken, wie die Bevölkerung mit diesen Themen umgeht. Herr Mayer zum Fell, Sie haben gerade Polen verstehen, die Rubrik angesprochen. Ich würde es mal gerne umdrehen, Frau Schulz, vom Westinstitut in Posen, Deutschland verstehen. Versteht man in Polen eigentlich, was das für eine mühsame Wegstrecke ist für ein Land, wo sich die Menschen, nachdem sie vor 80 Jahren ja in jeden Krieg gezogen sind, doch eingerichtet haben in so einer, unter dem Schutzschirm auch, würde ich mal sagen, der NATO und der Amerikaner, in einer Situation, wo man sagt, Krieg nie wieder, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also meine Frage ist, versteht man in Polen, wie schwer das eigentlich ist für viele einzelne Menschen in Deutschland und damit auch für die Regierung, den Leuten jetzt zu sagen, wir sind jetzt doch indirekt zumindest mit im Krieg und das auch noch gegen Russland?
Das ist für mich eine schwierige Frage. Auf jeden Fall wird das schon bemerkt, dass es diese Evolution in der deutschen Position gibt und dass von der Position, dass wir den Frieden in Europa mit Russland aufbauen, in diesem strategischen Papier jetzt steht, dass Russland ist unser Gegner. Und das ist schon eine gewisse Annäherung an die Gefahrwahrnehmung, die wir in Polen haben. Wir haben auch Debatten darüber im Westinstitut und da wurde auch an historische Entwicklungen erinnert und dieser, was man sich beruft auf diesen Pazifismus und so weiter, das ist auch neue Erscheinung. Früher war Deutschland als sehr aktiver Mitglied der NATO mit sehr hohen Ausgaben für die Rüstung und dass das irgendwie Fortsetzung ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, das ist verständlich, dass man so diese Narration aufgebaut hat, aber ich denke, sie ist geschichtlich, kann man dagegen argumentieren. Dann zweitens war schon bemerkenswert, wie wenig Beachtung die Sicherheitsbedenken der sogenannten Ostflanke in Deutschland irgendwie auf Gehör gestoßen sind. Und da hat man schon gewisse historische Vergleiche gezogen, dass hier dieses besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Russland auf Kosten dieser Region, um letztendlich gewisse Gegenpol zu USA aufzubauen. Und daher reagierte man immer allergisch auf jegliche Versuche, die USA aus Europa zu verdrängen und mit Russland stärker zu kooperieren. Daher, man nimmt das schon wahr, dass es für Deutschland eine Herausforderung ist, aber in unserer jetzigen Situation, wo wir den Krieg an der Grenze haben, hat man so, würde ich sagen, wenig Geduld, um dem wirklich so großen Wert beizumessen. Wir müssen dann weitergehen, das ist die Antwort. Für uns sind andere Entscheidungen wichtig, um wirklich mit Sicherheit zu sagen, dass man sich auf Deutschland jetzt verlassen kann.
Sie trauen der deutschen Friedenssehnsucht nicht so ganz, höre ich raus. Ja,
das ist ein bisschen. Das heißt nicht trauen. Sehr wichtige Sätze wurden gesagt, die für uns wichtig sind und die Vertrauen bilden sollen. Aber ob diesen Sätzen jetzt Taten folgen, und hier meine ich zum Beispiel eine systemische Finanzierung der Bundeswehr und wirklich Aufbau von militärischen Fähigkeiten der Bundeswehr so, dass die Ostflanke wirklich sich darauf verlassen kann, das ist noch offen.
Interpretiere ich den Griff, Frau Suss, nach dem Mikrofon so, dass Sie dazu was sagen wollen?
Ja. Die meisten von Polen verstehen nicht, wie gravierend der Wandel, der gerade in Deutschland stattfindet, in der Tat ist. Also wir sprechen schon von einer Änderung von der Politik um 180 Grad. Ja? Also von einem Staat, der Russland lange Jahre als Partner, zumindest Handelspartner angesehen hat, zu einem Staat, der jetzt, wie Frau Schulz, aber auch Herr Botschafter erwähnte, Russland als einen feindlichen Staat ansieht. Also ich glaube, das ist schon einfach ein sehr großer Wandel, der gerade passiert in der deutschen Politik. Das wird in Polen, denke ich, nicht wirklich wahrgenommen, wie stark das ist.
Kann man auch umdrehen, wenn man jetzt jüngst das deutsch-polnische Barometer sieht, dann stellt man interessanterweise fest, dass bei den befragten Polen, das ist eine Art Meinungsumfrage, bei den befragten Polen Russland als Gefahr schon vor dem russischen Angriff es hat sich eigentlich nicht groß verändert, sehr hoch gewichtet wurde. Hat es denn da jetzt in Deutschland, Herr Nickel, Klick gemacht, dass diese Warnungen vor Russland vielleicht doch nicht ganz unbegründet waren?
Ja, ich glaube, diesen Klick hat es gegeben, vielleicht nicht in den Köpfen aller Menschen in Deutschland, aber doch in Expertenkreisen. Es ist klar geworden, dass die deutsche Russlandpolitik, die auch in vielerlei Hinsicht die europäische Russlandpolitik vorschattiert hat, eine naive Politik war, die nicht ausreichend den imperialistischen Charakter dieses Regimes berücksichtigt hat. Wir haben geglaubt, wir könnten mit einer wirtschaftlichen Einbindung ein zunehmend autoritäres Regime, das sich da unter Herrn Putin entwickelt hat, einbinden in ein größeres System. Wir haben geglaubt, dass man Sicherheit in Europa nur mit Russland organisieren könne und nicht gegen Russland, wie sich jetzt leider herausstellt, oder ohne Russland. Wir haben die Ereignisse außerhalb der Europäischen Union, also östlich der Grenzen, immer durch das Moskauer Prisma betrachtet. Und das Allerschlimmste war, dass wir uns in unserer Energiepolitik in einer Art und Weise von Russland abhängig gemacht worden haben, die wir anschließend sehr bereut haben. Also all diese Faktoren zusammen betrachtet, haben zu einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt, zu einem Vertrauensverlust Deutschlands auf der östlichen Flanke. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, dass das, was sich jetzt abgezeichnet hat, die deutsche Veränderung in der Politik, meines Erachtens in Polen und anderswo nicht ausreichend wahrgenommen wird. Ich will ein paar Beispiele sagen. Erstens, die Stationierung von Patriot-Raketen im Südosten Polens ist ein wesentlicher Schritt gewesen, um die Ostflanke zu stärken. Die Ankündigung jetzt von Verteidigungsminister Pistorius, eine Division, also 4000 Soldaten in Litauen permanent zu stationieren, Klammer auf, entgegen der NATO-Russland-Grundakte, Klammer zu. Das sind Faktoren, die man, glaube ich, einfach auch berücksichtigen muss im Sinne von, dass Deutschland jetzt tatsächlich eben einfach mehr tut. Deutschland hat sich in einer Art und Weise auf Polen zubewegt in der Ostpolitik, wie wir es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben.
Sie sprachen das Kontingent für Litauen an. Das stellte sich mir jetzt aus der Ferne so ein bisschen anders dar, dass man nämlich auch da wieder die Deutschen schubsen musste. Denn es war doch wohl so, dass die Balten warteten und dann das polnische Angebot kam, wir versuchen das jetzt selbst. Und dann war auf einmal die deutsche Seite doch bereit, dort dauerhaft Soldaten zu entsenden.
Also ich halte es da mit Helmut Kohl, der sagte, es kommt drauf an, was hinten rauskommt. Und ich glaube, es ist auch natürlich richtig gewesen, dass andere uns da auch ein bisschen gedrängt haben. Natürlich gab es da, aber es gibt natürlich auch, das weiß der Herr Mayer zum Felde natürlich noch viel besser als ich, es gibt natürlich da auch gewisse militärische Dinge, die damit berücksichtigt werden müssen. Die Verfügbarkeit von Infrastruktur, die Meinung der Militärbehörden, ob es sinnvoll ist, an einem bestimmten Ort eine bestimmte Division zu stationieren oder ob es vernünftiger ist, sie im Hintergrund zu halten, um sie an verschiedenen Orten einsetzen zu können. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen genauer noch hinschauen.
Herr Mayer zum Felde vom Institut für Sicherheitspolitik. Ja,
also ich würde gerne mal einwerfen, dass es in der deutschen Sicherheitspolitik zwei große Klicks gegeben hat, und zwar zu ganz präzisen Daten. Der erste, eigentlich drei, der erste war 97, als maßgeblich der deutsche ehemalige Verteidigungsminister und damals NATO-Generalsekretär Wörner im Vorfeld die NATO-Osterweiterung, Stabilitätstransfer nach Osten, sich als Grundlinie der NATO-Politik gemacht hat und die Amerikaner und die Deutschen mehr als jeder andere in der NATO das unterstützt hat. Auch aus Eigeninteresse. Wir wollten jeden, der nach Westen gehen wollte, in die NATO reinlassen, sobald er die Voraussetzungen erfüllte. Und die Polen waren die Ersten. Das war auch ein Beitrag zur Erhöhung unserer nationalen Sicherheit. Aber das hatte noch nichts aus Sorge vor Russland zu tun. Da ging es um Stabilität für Europa. Und damals waren wir noch guter Hoffnung, dass das den Russen zumutbar wäre. Der zweite große Klick fand statt 1. März 2014. Das ist nun 9 Jahre her bald. Über 9 Jahre her. Das war nach dem Verteidigungsministertreffen der hybride Angriff Russlands auf die Ukraine. Und an diesem Sonntag gab es eine Sondersitzung im Nordatlantikrat und mein Botschafter, damals Botschafter Erdmann, drehte sich zu mir um und sagte, Mensch, welcome back in the Cold War. Wir sind wieder im Kalten Krieg. Und das war die Erkenntnis, die wir als NATO-Partner, alle, die wir da im Saal saßen, damals sofort hatten. Und dann hat Deutschland von 2014 an 3 wichtigen NATO-Gipfeln alle Anpassungsmaßnahmen der NATO in Richtung wieder kollektive Bündnisverteidigung, Hauptaufgabe der Allianz, nicht nur mitgetragen, sondern in führender Rolle mitgestaltet und dabei weitreichende Versprechungen gemacht. 2% vom BIP innerhalb von 10 Jahren für Verteidigung auszugeben, 3 Divisionen einzumelden für die NATO mit 8 bis 10 Kampfbrigaden, 4 Luftwaffengruppen, 25 Kampfschiffmarine und. Und wir waren auf gutem Wege und wir kriegten viel, viel Anerkennung, Kredit und Beifall, gerade von den Osteuropäern, auch den Polen. Und dann ging im Wahlkampf 2017 die SPD von der Fahne und meinte, dieser Konsens, den müsste man nun nicht länger durchhalten. Da wurde das 2%-Ziel in Frage gestellt, da wurde entschieden, dass es mit 1,5 auch genug sein müsse und dass dieses Säbelrasseln und Kriegsgeheul im Rahmen der Übung Anaconda vom Bundespräsidenten, heute damals Außenminister Steinmeier in Berlin als verwerflich gebrandmarkt, das hat uns natürlich schwer zurückgeworfen. Und von da an, als die Polen und die Osteuropäer sahen, dass die Deutschen zwar dolle Dinge versprochen haben, aber dann, als es um die Umsetzung ging, die Implementierung, auf einmal anfing, das alles wieder in Frage zu stellen, da haben wir enorm Kredit verloren. Und die Folge ist gewesen, dass die Amerikaner aus Sicht der Polen die einzige wirkliche Garantiemacht innerhalb der NATO ist, auf die die Polen und die anderen setzen. Das haben wir erst wieder ändern können mit der Zeitenwenderede des Kanzlers am 27. Und das war der zweite Klick, wo er sagte, nee, also so kann es nicht weitergehen und jetzt 2% vom BIP von nun an in jedem Jahr und wir erfüllen unsere Verpflichtungen. Und da sind wir jetzt nach 9 Monaten erneuter Verzögerung, zwischendurch Ministerin Lambrecht, mit dem Minister Pistorius, der nun ein ganz anderes Kaliber ist, was Umsetzung angeht, Gott sei Dank endlich mit 8 Jahren Verzögerung auf den richtigen Weg eingeschwenkt. Und da muss nun der Anfang auch wirklich von der polnischen und der anderen Seite bei den Osteuropäern honoriert, gewürdigt und anerkannt werden. Und da hapert es noch ganz schön.
Russische Atomwaffen in Belarus. Wo bleibt die deutsch-polnische Verteidigungszusammenarbeit? Es hieß ja mal am Hindukusch, verteidigen wir unsere Freiheit. Jetzt heißt es, es klang am Anfang an, dass die Ukrainer unsere Freiheit auch mit verteidigen. Ich würde mal gern Stimmen quasi aufs Podium holen, die hier nicht vertreten sind. Aber ich war überrascht, als ich nach Deutschland zurückkam, wie viele Menschen sagen, ja, das ist hier die offizielle Lesart, aber in Wahrheit zündeln hier die Amerikaner, das sind doch Stillverträgerkämpfe, bis hin zu den Diskussionen, die wir hier in Deutschland führen über, wir sollten jetzt doch mal verhandeln, weil immer mehr Waffen, das führt zu nichts. Frau Schulz, Sie sprachen schon diese Konföderation an, diese inzwischen, glaube ich, zweistellig prozentual in Umfragen, diese Partei rechts von der PiS. Gibt es das inzwischen auch stärker in Polen? Ich habe das fast gar nicht wahrgenommen. So ein, zwei Leute haben so hinter vorgehaltener Hand gesagt, was soll das mit den Ukrainern? Ist Polen und Deutschland da auch völlig anders?
Ich würde so auf Anhieb würde ich sagen schon, dass es ein grundsätzlicher Unterschied in der Einstellung zu der Rolle der USA. Zum Beispiel, weil hier wurde gesagt, dass Polen hauptsächlich auf die USA setzt. Ich würde sagen, die Bundesrepublik auch. Und dieser Krieg hat uns gezeigt, dass wir ohne die USA letztendlich nicht imstande wären, uns zu verteidigen. Und in Polen ist man bereit, das zuzugeben, während man in Deutschland teilweise nicht bereit ist zu sehen, inwieweit die Stärke Deutschlands durchaus ihre Wurzel auch in dieser transatlantischen Bündnis hat.
Aber in Deutschland achtet man ja auch sehr auf die doch jetzt bald nahenden Wahlen in Amerika. Ja. Was ist denn Polens Plan B, wenn jemand dort gewählt wird, der vielleicht sagt, wir verschenken Sicherheit nicht mehr ohne weiteres und schon gar nicht atomare Abschreckung? Dann steht Polen ja, nicht nur Polen, sondern auch Deutschland auf einmal nackt da.
Ja genau, weil ich würde schon sagen, wir sprechen hier über diese gemeinsame Sicherheitspolitik. Wir sind durchaus in einem Bündnis in der NATO. Wir sind Partner, wobei ich teile nicht diese Horrorszenarien. Ich würde sagen, wir sollen vielleicht nicht so stark unser Bündnis schlecht reden. Und jede Aussage, es fielen auch, weiß ich nicht, diese Aussagen, dass NATO gehirntot ist oder was auch immer, was die Ukraine Positives geleistet hat, das ist schlussendlich auch die uns auch näher gebracht hat. Auch was Polen und Deutschland anbetrifft, solche Kooperationen, wie wir jetzt machen, waren früher nicht vorstellbar, weil man ganz andere Vorstellungen über diese Ostflanke hatte, wie überhaupt diese Ostflanke geschützt werden sollte. Das waren Welten zwischen Polen und Deutschland. Und das hat sich jetzt geändert. Und jetzt natürlich denke ich, nach so vielen Jahren, so große Unterschiede, wäre auch ein bisschen verdächtig, wenn man am nächsten Tag so alles ohne Probleme überstimmen könnte. Das Misstrauen, das sind verschiedene Vorstellungen, die man miteinander klären muss. Und ich denke, wir sind in diesem Prozess und peu à peu sehen wir gewisse Fortschritte. Wobei ich weiß nicht, was hilft uns, wenn wir ständig Deutschland loben, was Deutschland leistet. Für uns ist entscheidend, dass das, was Deutschland leistet, letztendlich einen Qualitätsunterschied macht in unserer Sicherheit.
Ich würde ganz kurz noch Herrn Nickel, früherer Botschafter in Warschau, fragen. Es müsste doch eigentlich aus dieser Erfahrung heraus, dass ohne die Amerikaner die Lage ganz, ganz schwierig wäre, doch klar sein, dass sich die Europäer zusammensetzen und in diesem Bereich ihre Kräfte sammeln, alles zusammentun, Dinge verbessern, Lücken. Warum ist es selbst in einer existenziell bedrohlichen Lage für alle Beteiligten so schwierig, dass das passiert? Ist das nur die Peace-Partei, ist nur die Peace schuld oder gibt es da auch noch andere Schuldigen?
Nein, ich würde Frau Schulz hier auch durchaus zustimmen. Die NATO ist das wichtigste Instrument zur Verteidigung Europas. Das ist gar keine Frage. Was wir allerdings als Europäer tun müssen, ist den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Ja, also wir müssen jetzt in die Verteidigung investieren. Wir müssen versuchen, Also im Amerikanischen heißt es get more bang for the buck, ja. Also wir müssen versuchen, durch verschiedene Maßnahmen auch des Zusammenlegens von verschiedenen Fähigkeiten mehr zu erzeugen für den gleichen Betrag, den wir ausgeben. Und wir müssen versuchen, diese europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität, Verteidigungspolitik weiterzuentwickeln, auch in der Perspektive auf eine Entwicklung in den USA. Und ich glaube, da machen man sich in Polen ein bisschen Illusionen. Ja? Also auch wenn Trump nicht wiedergewählt werden sollte, kommt möglicherweise ein anderer, der sich auf die gleiche Plattform bewegt hin. Und ich glaube, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem amerikanischen Isolationismus, der für den Trump steht. Auch natürlich, dass die Tatsache, dass Amerika durch die Herausforderungen, die am Indo-Pazifik herkommen, vor allen Dingen von China, mittel- und längerfristig für eine Verteidigung Europas nicht mehr in diesem Maße zur Verfügung stehen wird. Und wenn Deutschland und Polen, wenn die Europäische Union dann nicht jetzt da schon dafür Voraussetzungen schafft, dass wir mehr tun, ohne den Amerikanern natürlich auch eine Möglichkeit zu geben, naja, die wollen sich ja abkoppeln, da brauchen wir gar nichts mehr. Aber das wäre doch sehr, sehr wichtig.
Das Mikrofon hält schon seit jetzt einiger Zeit der Brigadegeneral AD Meyer zum Felde. Bitte schön.
Ja, Frau Schulz, ich bin durchaus Ihrer Meinung, was die Bedeutung der Amerikaner angeht. Und ich will das nochmal aus deutscher Sicht ein bisschen deutlicher sagen. Die Deutschen sind sich vollkommen bewusst, zumindest mal die alten Westdeutschen. Es gibt da eine etwas unterschiedliche Auffassungslage in Mittelostdeutschland. Aber die alte Bundesrepublik, das heißt mit großer Mehrheit, hat sozusagen als Konsequenz gezogen, dass wir zwei Weltkriege krachend verloren haben, in erster Linie wegen der Amerikaner. Dann haben wir den Kalten Krieg glücklich zu einem Ende gebracht. Manche bringen es auf den Punkt, wir haben ihn gewonnen. Hauptsächlich wegen der Amerikaner, wegen der amerikanischen massiven Militärpräsenz in Deutschland. Zwei Korps im Süden der Bundesrepublik, dazu auch die britische Rheinarmee, dazu ein belgisches Korps, ein niederländisches Korps, ein dänisches Korps, also Schulter an Schulter aufgereiht von den Ostseezugängen bis runter an die Alpen. Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir dieses Verhältnis mit den USA von uns aus in irgendeiner Weise dahin schwinden lassen würden. Das Problem ist nur, wie halten wir die Amerikaner weiter in Europa und bringen sie dazu, bis jetzt mehr für den Schutz Europas durch amerikanische Steuerzahlergelder aufzuwenden, als wir Europäer alle zusammen, auch Polen und wir Deutschen, selber bereit sind aufzubringen. Die Amerikaner haben in den letzten Jahren 70% der NATO-Verteidigungsausgaben aus ihrer Kasse bestritten. Und wir sind auf deren Beiträgen Trittbrett gefahren. Das hat schon Obama und seine Verteidigungsminister aufgeregt und Trump natürlich erst recht. So kann es nicht weitergehen. Deswegen müssen die Europäer jetzt dran, die Amerikaner entlasten, das Verhältnis auf 50-50 umwandeln. Das heißt, für uns deutlich mehr Lasten übernehmen, um die Amerikaner in Europa zu halten. Darum geht es. Aber das tun wir am besten dann, wenn wir Europäer unsere Ausgaben nicht jeder für sich und durch Einkauf von irgendwo irgendwas in Südkorea, sondern im Rahmen unserer eigenen europäischen Industrie leisten. Und damit
die Polen kaufen vielleicht zum Verständnis Panzer und Haubitzen in Südkorea, Raketentechnik in Amerika und in Europa. Gibt es vielleicht für das eine oder andere Produkt auch eine Alternative, aber die wird nicht gekauft.
Und das ist nun wiederum das französische Problem. Die Franzosen sehen Rüstungsindustrie als eine strategische Industrie an, die sie möglichst fördern möchten. Wir brauchen jetzt, um die Bundeswehr schnell wieder hochzubekommen, das, was auf der Stange hängt und sofort im Laden gekauft werden kann. Und das sind nun mal überwiegend bei den wichtigsten Produkten entweder einheimische Produkte von Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann oder es sind amerikanische und israelische Produkte, wie bei der Luftverteidigungsglocke, die wir jetzt als European Sky Shield Initiative vor uns haben. In beidem macht Frankreich nicht mit, aus besagten Gründen. Das war übrigens derjenige, nicht der deutsche Kanzler, der sagte, die NATO sei hier und tot, möchte ich nur mal in Erinnerung rufen. Und das andere Problem ist Polen, das sich ebenfalls in diese gemeinsamen Initiativen nicht einbringen möchte, sondern lieber Schützenpanzer in Südkorea in großen Stückzahlen kaufen. Das fördert eben halt die Rüstungsindustrie in Europa und damit den European Pillar in der NATO nicht unbedingt.
So, wir müssen mit den englischen Wörtern aufpassen, aber ich würde diesen einen Stichwort Baustein, europäischer Baustein in der NATO, diesen einen Begriff, diese europäische Shield, also Schutzschild-Initiative mal aufgreifen. Da haben wir ja mal ein konkretes Beispiel. Das war ja ein deutscher Vorschlag. Viele Länder haben sich angeschlossen, inzwischen auch einige blockfrei, wie die Schweiz. Polen macht wie Frankreich nicht mit, Frau Suess, weil es eine deutsche Initiative ist oder weil Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, mal gesagt hat, naja, die Deutschen rüsten auf, aber ich weiß nicht so genau, ob gegen die Russen oder gegen uns. Gibt es da so Animositäten, die Dinge blockieren, die eigentlich sein sollten?
Bevor ich auf die Frage komme, würde ich noch ganz gerne etwas zu Südkorea sagen. Entschuldigung. Südkorea und warum kaufen die Polen dort und nicht europäisch oder auch in den USA? Ich glaube, das wissen wir ganz genau. Es werden Szenarien entwickelt und die sind nicht unrealistisch, sagen wir mal so, zumindest plausibel, dass Polen einfach angegriffen werden kann von Russland innerhalb von 3 bis 5 Jahren. Und um das Land vorbereiten, muss das Land halt militärisch auf jeden Fall modernisiert werden. Und Polen kauft das, was gerade zu kaufen ist und was man schnell bekommen kann. Auch der PiS-Regierung würde ich jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass es halt auch, also natürlich hat es auch andere Gründe, aber ich meine, der Hauptgrund für die Einkäufe, die gerade gemacht werden, ist, glaube ich, die Geschwindigkeit der Lieferung. Zu der European Sky Shield Initiative, was auch immer das auf Deutsch bedeutet, Entschuldigung.
Schutzschild. Europäisches Schutzschild-Initiative. Ja.
Verteidigungsschutzschild. Ich glaube, da können die deutschen Kollegen viel mehr sagen. Von der polnischen Seite hatte ich nicht den Eindruck, aber ich lasse mich gerne korrigieren, dass es irgendwie innenpolitisch sensibel war. Ich glaube, Polen hat einfach andere Pläne, auch wieder mit den Amerikanern, was quasi den Luftraumschutz anbelangt. Und ich glaube, das war jetzt nicht diskutiert, als ob das eine deutsche Initiative war und deswegen wird sich Polen nicht engagieren. Also diesen Eindruck hatte ich nicht. Und noch vielleicht ein Satz zu europäischer Verteidigung. Ich glaube, dass es nicht in der Regierung, aber durchaus in Polen, in der polnischen Politik auch Kräfte gibt, die auf jeden Fall diese Zweibahnschienen fahren möchten. Also auf jeden Fall die Amerikaner und die NATO als die stärkste Kraft, was die Sicherheit, territoriale Sicherheit auf jeden Fall anbelangt. Aber durchaus gibt es auch Überzeugungen unter der polnischen Entscheidungsträgern, sagen wir mal, dass die europäische Verteidigung und die Stärkung der europäischen Verteidigung auch absolut im polnischen Interesse ist. Und Polen engagiert sich schon zum Beispiel in den PESCO-Projekten. Ja? Also die militärische Mobilität, das gemeinsame Projekt zwischen NATO und der EU ist ein Beispiel, aber auch in vielen anderen Projekten ist Polen auch in der Tat tätig. Und das sollte man, denke ich, auch nochmal zur Erinnerung bringen.
Herr Nickel, gehen Sie da mit? Ja, dieses Schutzschild braucht man eigentlich nicht, weil die Amerikaner schon da sind?
Ich denke, dass das schon eine vernünftige Initiative ist, die hier von Deutschland gestartet worden ist. Und sie hat ja auch mittlerweile eine Reihe von Staaten in der Tat angezogen. Wenn einige Staaten der Auffassung sind, dass sie das anders machen wollen, dann bitteschön, das ist ja keine NATO-Angelegenheit als solche, sondern es ist eine deutsche Initiative und wer mitmachen will, soll mitmachen. Ich meine, was wir, glaube ich, bei dieser Sky Shield Initiative falsch gemacht haben, glaube ich, war nicht ausreichend mit Frankreich darüber zu sprechen. Die Franzosen sind heute noch etwas beleidigt darüber. Und das ist jetzt nicht, weil man einen wichtigen Verbündeten nicht eingebunden hat, sondern wenn wir über Luftverteidigung reden, dann reden wir natürlich aber auch über Luftverteidigung gegen nukleare Fähigkeiten. Und Frankreich ist nun mal das einzige Land in der Europäischen Union, nachdem Großbritannien ausgetreten ist, was über nukleare Fähigkeiten verfügt. Also insofern denke ich, das ist vielleicht auch sogar, wenn man so will, ein generelleres Problem, dass Deutschland eben in vielen Dingen Entscheidungen trifft, ohne sie ausreichend mit den entsprechenden Partnern konsultiert zu haben. Ja. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sehr oft setzen wir die deutschen Interessen mit den europäischen Interessen gleich und wundern uns darauf einmal, dass die anderen das auch nicht so sehen. Ja.
Und müsste Stichwort Atomwaffen nicht eigentlich ein Europa, wir haben das ja angesprochen, dass das ohne die Amerikaner nicht funktioniert, eigentlich selbst in dem Bereich mehr tun, aufrüsten?
Wer, Deutschland?
Europa. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland, aber zumindest.
Also das ist jetzt wieder eine ganz, ganz andere Debatte. Also da müssten wir, glaube ich, auch eine eigene Debatte dazu machen.
Mhm. Ist zu kompliziert.
Ist jetzt in
so darf man nicht diskutieren, weil
Punkt,
es...
Auf einen Punkt, okay, ich versuch's. Also, wir haben gesehen, dass der Ukraine-Konflikt zu einer Neubewertung der Atomwaffen geführt hat. Putin droht damit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Rüstungskontrollarchitektur, die dazu gedacht war, Nuklearwaffen abzurüsten, ist schon vor dem Ukraine-Krieg völlig zusammengebrochen. Das heißt also, wir müssen in Europa eine Neubewertung der Nuklearwaffen vornehmen. Und das ist jetzt nicht nur eine Debatte, schieben wir jetzt das, was im Westen ist, auch nach Polen weiter vor. Ja? Sondern es geht um die Frage, wie können wir effizient sicherstellen, dass die Abschreckung der NATO, die ja natürlich auch auf Nuklearwaffen fußt, weiter gesichert werden. Und das ist eine Debatte, die wir in Deutschland führen sollten, weil der Krieg in der Ukraine uns gezeigt hat, dass es notwendig ist.
Also wir haben in der ganzen Anpassung der NATO ab 2014 eigentlich die Auffassung kollektiv im Bündnis vertreten, dass wir an das nukleare Dispositiv nicht rangehen müssen, weil es ausreicht und trägt und damit auch genügend Abschreckung produziert vor einem gegnerischen Nuklearwaffeneinsatz. Daran hat sich nichts geändert. Die Amerikaner sind die Hauptträger, die Franzosen haben ihr eigenes Potenzial, die Briten auch und eine Reihe von NATO-Nationen, darunter Deutschland, ist durch nukleare Teilhabe darin eingebunden. Das heißt, wir stellen die Trägermittel und wir halten die Trägermittel, also Kampfflugzeuge, auch bereit und einsatzfähig. Und wenn sie überaltert sind, wie gegenwärtig unsere alten Tornados langsam werden, dann beschaffen wir neue, was wir gerade entschieden haben. F-35, 35 Stück, dezidiert in der Rolle als Nuklearwaffenträger. Und das macht auch Putin klar, dass er nicht mal ebenso ein Land wie Deutschland unter eine nukleare Bedrohung setzen und daran hindern kann, seine Bündnisverpflichtungen im konventionellen Bereich zu erfüllen. Gleichwohl wird man das ganze Dispositiv schon noch mal angucken müssen. Aber das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass wir da jetzt dolle Dinge lostreten müssen. Das würde sich erst dann ändern, wenn ein Trump II uns sagen würde, wir ziehen den nuklearen Schutz von Europa ab, seht zu, wo er bleibt, macht, was er wollt. Dann stellen sich in der Tat eine ganze Reihe Fragen, auch für Deutschland, was über die nukleare Teilhabe hinausgehende Überlegungen angeht.
Aber dann ist es doch zu spät.
Dann ist es nicht zu spät. Das heißt ja nicht, dass wir am nächsten Tag einen russischen Nuklearangriff zu erwarten hätten.
Aber totale Erpressbarkeit dann in dem Moment.
Und aus der Lage muss man sich durch vorbeugende Politik gar nicht erst reinbringen lassen.
Gut, dann beugen wir vor. Die polnische Seite, ich weiß nicht, gibt es in Polen Diskussionen über, es gibt ja den Wunsch, glaube ich, fast aller Parteien, möglichst viele, vor allen Dingen amerikanische Soldaten ins Land zu holen. Ich habe das immer gesehen, dass da jeder einzelne GI mit Blumen begrüßt wurde. Bei den Deutschen, bei den Bundeswehrsoldaten, die da ja auch teilweise sind, wurde das nicht überliefert. Geht dieser Wunsch, wir brauchen so viel wie möglich Truppen am Boden, auch so weit, dass es eine Diskussion gibt, wir müssten möglichst auch Atomwaffen hier bei uns haben?
Ich würde schon sagen, dass sich auf jeden Fall seit einem Jahr die Debatte in Polen schon geändert hat. Also wegen den Drohungen, die Putin ja klar ausspricht und auch gegen Polen direkt und auch deutlich. Und dann auch in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen eigentlich wegen der Stationierung der Atomwaffen in Belarus. Und ich glaube, das ist für Polen schon eine akute Gefahr. Viele polnische Politiker haben sich seit Monaten schon gesprochen darüber, dass Polen theoretisch sich auch vorstellen könnte, einen Teil in der nuklearen Teilhabe von NATO-Nuclear-Sharing-Programm teilzunehmen. Aber ganz deutlich hat das der Premierminister Morawiecki ausgesprochen und hat ganz klar gesagt, dass Polen den politischen Willen ausspricht, innerhalb, also quasi zu der nuklearen Teilhabe von der NATO ein Mitglied davon bekommen zu werden. Ja? Und natürlich haben die Amerikaner dann ganz schnell gesagt, das ist jetzt nicht vorgesehen und wir werden darüber jetzt nicht publik diskutieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich Polen da auf jeden Fall weiter austauschen möchte, nicht nur mit den Amerikanern, aber auch mit den anderen Alliierten innerhalb von der NATO.
Ich würde gerne noch mal versuchen, ein bisschen auszublicken, in welche sicherheitspolitische Welt wir eigentlich jetzt hier möglicherweise als Deutschland, als Polen gemeinsam hineinlaufen. Also wie muss man sich das vorstellen? Die Ostpolitik ist ja dann schon Geschichte. Also die Idee, Wandel durch Annäherung, dann Wandel durch Handel, ist krachend gescheitert. Und was ist jetzt? Werden wir jetzt Polen als Frontstaat mit, ich glaube, es sind 1000 Kilometer Ostgrenze, dann irgendwie durch die Ukraine, wann immer der Krieg vorbei ist, mit welchen Linien, dort waffenstarrend, Raketenschutzschilder, Divisionen, NATO-Truppen, Stacheldraht, eine Mauer, wie sie jetzt schon an der Grenze Polen-Belarus zu besichtigen ist, mit elektronischer Überwachung, also sprich einen eisernen Vorhang haben. Ist das dann künftig unsere Sicherheitspolitik und fertig? Frau Suss, wie sehen Sie das?
Wie sehen Sie unsere Zukunft? Das haben Sie gerade sehr pessimistisch geschildert, aber ich glaube, zum Teil muss ich auch zustimmen. Der Krieg wird wahrscheinlich lang gehen, das wissen wir alle, es wird nicht übermorgen zu Ende gehen. Ich glaube, um die Frage so ein bisschen anders vielleicht aufzunehmen, ich glaube, das, was für Deutsche und Polen, für beide Staaten absolut relevant ist, ist zum Beispiel, welche Sicherheitsgarantien wir der Ukraine anbieten. Eine andere Frage oder eine nächste Frage ist auch der Wiederaufbau der Ukraine. Also Deutschland hat dann natürlich schon eine sehr starke Rolle, durchaus durch die Wirtschaft, durch die Stärke der deutschen Wirtschaft. Polen hat wiederum andere Kompetenzen, die auch von Deutschland gut genutzt werden könnten. Auch das könnte ich mir vorstellen als ein Thema für die Regierungskonsultation zwischen Deutschland und Polen in der Zukunft irgendwann mal. Und ansonsten nochmal abschließend, ich glaube, dass der Krieg in einem Frozen Konflikt auf Deutsch,
ein eingefrorener
Konflikt irgendwann mal wird. Und ja, wahrscheinlich werden wir eine Militarisierung der Ostflanke der NATO sehen, der Militarisierung der baltischen Länder, Finnland, Schweden bei der NATO als Mitglieder, Polen wird aufrüsten, das machen wir schon. Ich glaube, wir sind bei 3% der Bruttoinlandsprodukt für das Jahr. Im nächsten Jahr sind wiederum 4% geplant. Die Frage ist nur, ob sich das Polen leisten kann. Aber ich glaube, das ist die Realität, die wir wahrscheinlich sehen werden.
In Deutschland gibt es ja in weiten Kreisen, würde ich sagen, eine Sehnsucht von dem Militärischen dann irgendwann mal wieder wegzukommen und die Politik und Diplomatie wieder einzuschalten. In Polen, Herr Nickel, höre ich oft so eine Angst. Ihr Deutschen werdet, sobald es geht, wieder mit den Russen irgendwas veranstalten. Also wird es denn sowas wie eine Ostpolitik jenseits von Militär und Abschreckung und Waffengeklirr noch mal geben können? Oder sind da schon die nächsten Streitigkeiten vorprogrammiert?
Man muss, glaube ich, sehen, dass unabhängig vom Ausgang des Kriegs in der Ukraine wir in einen systemischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen eintreten werden. Dieser systemische Konflikt wird in etwa ähneln dem, was wir im Kalten Krieg gehabt haben. Aber er wird auch in einiger Hinsicht unterschiedlich sein. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, weil da wird es kompliziert. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Business as usual in Deutschland nicht mehr stattfinden wird, sondern wir werden in diesen neuen Konflikt reingehen. Und in diesem neuen Konflikt wird es natürlich auch neue Entwicklungen geben. Polen, wir haben es schon angesprochen, wird Frontstaat werden. Genauso wie die Bundesrepublik Deutschland alt Frontstaat im Kalten Krieg gewesen ist. Das wird Konsequenzen haben für die Stellung Polens, für den Einfluss Polens in EU und NATO, vor allen Dingen in NATO und der Europäischen Union. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass wir also diese Debatten dann natürlich auch stärker mit Polen führen müssen, weil Polen eben in dieser neuen Situation ist. Allerdings, glaube ich, macht man sich in Polen auch manchmal ein bisschen Illusionen darüber, was dieser Machtzuwachs tatsächlich an Einfluss bedeutet. Ja.
Vielleicht ganz kurz, Frau Schulz und Herr Meyer zum Felde, weil wir schon ziemlich über der Zeit sind, eher stichwortartig nochmal zum Ausblick, die Welt von morgen sicherheitspolitisch. Haben Sie was zu ergänzen?
Zu ergänzen. No, ich kann sagen, was ich mir wünschen würde, ja, dass wir die Ukraine sowohl in die NATO als auch in die EU als Mitglied begrüßen können und dass wir auf keinen Fall einen Zustand in der Ukraine haben, wo diese Unsicherheit so eingefroren ist, weil das heißt auch keine klaren Verhältnisse und keine Sicherheit für Polen. Und was diese Beziehungen zwischen Polen und Deutschland anbetrifft, auch diese Reform der EU, dann sehe ich schon durchaus große Konfliktpotenziale, weil aus polnischer Sicht ist
alle nicken, das hört man nicht.
Ist es schon nicht nachvollziehbar, warum Deutschland in diesem Moment der Zeitenwende auch einen Führungsanspruch in der EU formuliert und auch entsprechend die Abstimmung in der EU ändern will, um das zu sichern. Daher ist das und das noch dazu als Bedingung für die Ukraine-Mitgliedschaft gemacht hat.
Also aus meiner Sicht ist das Entscheidende für die Zukunft, dass wir in der NATO und auch in der EU die Entschlossenheit und den Zusammenhalt bewahren, den wir jetzt seit geraumer Zeit und nochmal verstärkt seit 2022 erreicht haben. Das ist umso wichtiger, als wir es in Zukunft mit einem Problem zu tun haben, dass wir Sicherheit nicht mehr mit Russland, sondern vor und gegen Russland organisieren müssen. Insofern sind wir jetzt da angekommen, wo uns die Polen seit 2014 in Wales schon gesagt haben, ihr habt das mit Russland missverstanden, ihr müsst das als Bedrohung sehen und da was gegen tun. Wir haben lange gebraucht, das zu verstehen, und den Punkt nehme ich an. Ja. Die Herausforderung wird sein, was passiert, wenn Russland und China noch enger zusammenrücken und wir es da mit einer möglichen Gegenallianz zu tun haben. Das gilt es zu verhindern.
Das war das Forum im Inforadio. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sagt Jan Palokat.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.